Herzlich willkommen zu NPP Nummer 186 Off the Record. Das ist die Ausgabe, in der wir über eigene Recherchen sprechen. Also was haben wir im vergangenen Monat in der Redaktion gemacht, wozu haben wir gearbeitet und warum haben wir zu diesen Themen gearbeitet. Mein Name ist Chris Köver, ich bin Redakteurin bei Netzpolitik. Ich sitze heute hier mit Anna Biselli. Und Christopher Hamich, der uns seit dieser Woche in der Redaktion mit unterstützt. Hallo Christopher.
Hallo.
Wir sprechen heute über zwei verschiedene Themen, und zwar einmal eine Recherche zum Thema Stalkerware und dann anschließend ein Bundestagsgutachten zum Thema Hackback, das wir veröffentlicht haben im Laufe dieses Monats. Aber wir fangen erstmal an mit dem ersten Thema Stalkerware, würde ich sagen.
Ja, du beschäftigst dich ja schon eine Weile mit dem Thema. Was hast du denn dieses Mal gemacht?
Also dieses Mal war es so, dass uns selbst jemand kontaktiert hat. Also ich habe in der Vergangenheit, ich arbeite ja schon länger zu dem Thema und recherchiere rund um dieses Thema. Also vielleicht kurz Stalkerware. Da geht es um Spionage-Apps auf dem Mobiltelefon, die man installieren kann und die dann versteckt im Hintergrund laufen, die im Grunde fast alles ausleiten können an Daten, was dann auf so einem Mobiltelefon drauf ist, also Standortdaten, Fotos, Chat, Protokolle, E-Mails, alles Mögliche, auch Anrufe mitschneiden können. Und das Thema interessiert mich, weil das vor allem im Kontext von Partnerschaftsgewalt oft eingesetzt wird, also eifersüchtige, stalkende Partner oder Ex-Partner installieren das dann auf dem Telefon der Partnerin oder des Partners, um die Person auszuspionieren und darüber eben Kontrolle und Macht auszuüben. Und im Laufe der Recherchen oder der Arbeit an dem Thema bin ich dann irgendwann auf einen Sicherheitsforscher, einen Android-Forscher gestoßen, Kion Heasley heißt der. Der arbeitet für eine Sicherheitsfirma in Schottland und ist ein bisschen, ja, dieses ganze Thema Stalkerware, Spionage-App ist halt auch sein Hobby, würde ich jetzt nicht sagen, aber beschäftigt sich quasi in seiner Freizeit schon recht lange damit. Und er hatte sich bei uns gemeldet, weil er einen Leak entdeckt hatte auf der Website eines so notorischsten Verkäufer, Anbieter von diesen Apps. Also mal wieder ein Leak, muss man sagen, weil diese Leaks passieren eigentlich regelmäßig. Also entweder sind das tatsächlich dann Hacks, wo die Anbieter gehackt werden und diese in der Regel auch sehr intimen Daten dann irgendwie auf diese Art ins Netz gelangen. In diesem Fall war es aber wirklich einfach die pure Schludrigkeit dieses Anbieters, der Daten ungesichert auf einem Server im Netz gespeichert hatte, wo man im Grunde ohne Passwort, ohne irgendetwas drauf zugreifen konnte. Und im Grunde jede Person, die einfach einen Browser hatte und keinerlei sonst technische Skills zur Verfügung hat, dort auf diese Fotos und Anrufprotokolle auch zugreifen konnte.
Und was hast du da gesehen? Also konntest du die Daten selber anschauen?
Genau, also er hatte mir dann die URL geschickt. Er selbst hatte die URL erraten, muss man sagen. Es ist jetzt nicht so, dass es natürlich auf der Webseite einfach irgendwie durchklicken war, sondern es war schon eine bestimmte URL, aber er konnte die URL ziemlich einfach erraten, einfach weil er sich mit der Architektur von diesen Apps schon länger beschäftigt und ungefähr wusste, wie die aufgebaut sind. Und er hat mir dann die URL geschickt und dann habe ich mir das selber angeschaut und ziemlich schnell festgestellt, dass es sich dabei um eine einzige Familie handelt, also ein Gerät, das davon betroffen war. Das ist schon insofern interessant, als dass die Leaks aus der Vergangenheit in der Regel tausende Nutzerinnen und Nutzer betroffen haben. Und das war in diesem Fall, keine Ahnung, was da technisch genau schiefgelaufen ist, aber anscheinend eben ein einziges Gerät und somit eine einzige Familie, die davon betroffen war. Aber was ich da gesehen habe, war schon ziemlich erstaunlich und auch etwas schockierend, weil das waren sehr viele Fotos von dem Kind der Familie eben, dass da ständig, also das Kind beim Popeln in der Nase, das Kind beim Frühstücken am Frühstückstisch. Man hat dann eben auch die privaten Räume, das Schlafzimmer, das Esszimmer der Familie natürlich gesehen. Eben alles, was halt in so einem Handy-Fotoalbum drin landet. Und was dann noch besonders heikel war, war noch dazu die Informationen, die da auch mit drauf waren. Und zwar waren da mehrere Screenshots oder Sachen, die abfotografiert wurden mit dem Handy. Einmal waren es so Gesundheitsdaten, ein Rezept, wo auch der Name drauf zu lesen war, der betroffenen, wahrscheinlich betroffenen Person. Einmal war es ein Schulzeugnis, vermutlich des Kindes, wo eben auch drin stand, wo das Kind zur Schule geht und auch der Name des Kindes drauf zu sehen war. Und was auch sehr interessant war, ist eben, es war auch die E-Mail-Adresse mit drauf, denn die Person, die diese Stalkerware auf dem Telefon installiert hatte, wahrscheinlich hat einen Screenshot gemacht davon, wie sie sich selbst eben angemeldet hat für den Service und dafür bezahlt hat. Und dort war auch die E-Mail-Adresse zu sehen, die sie verwendet hat zur Anmeldung. Womit dann natürlich erstmal auch die Frage aufkam, was machen wir jetzt? Melden wir uns jetzt bei dieser Person, um die zu warnen, dass die persönlichen Daten der Familie im Netz stehen? Und wir haben dann ziemlich lange hin und her überlegt, auch hier in der Redaktion, ja, wie wir das machen sollen und haben uns dann dagegen entschieden.
Aber wieso?
Also das war ja in diesem Fall eine besondere Situation. Normalerweise würde man das ja machen. Also wenn man jetzt die intimen Daten von jemandem im Netz findet und eine Möglichkeit hat, die Person zu kontaktieren, würde man ja, es war völlig klar, bevor wir einen Artikel dazu veröffentlichen, müssen wir dafür sorgen, dass diese Daten aus dem Netz verschwinden. Vorher können wir das nicht veröffentlichen, weil wir dann damit das Risiko noch erhöht hätten, dass andere Leute diese Daten dann auch sehen und Zugriff darauf haben. In diesem Fall haben wir uns deswegen dagegen entschieden, weil es ja eine sehr besondere Konstellation ist. Also die Person, deren E-Mail-Adresse wir dort hatten, war die Person, die Spionage-App auf dem Handy installiert hatte. Wir wissen nicht, auf wessen Handy sie installiert hat. Es kann sein, dass es das Handy der Partnerin war und die Partnerin nichts davon wusste, dass sie von ihrem eigenen Partner ausspioniert wird. Es könnte aber auch irgendein anderes Familienmitglied gewesen sein, das wiederum irgendwie auf einem der Handys das installiert hat. Wir wussten es nicht. Klar war eigentlich nur, wenn wir an diese E-Mail-Adresse schreiben, dann schreiben wir dem Täter oder der Täterin.
Aber ihr habt ja trotzdem oder du hast ja trotzdem dafür gesorgt, dass das Zeug aus dem Netz verschwindet. Wie macht man dann sowas?
Also wir haben uns auch überlegt, genau, wie bekommen wir das hin, und haben dann ein zweistufiges Modell gemacht. Also es hatte vor ein paar Monate davor, die Redaktion von Motherboard hat mit dem gleichen Sicherheitsforscher Kion Heasley einen anderen, weit größeren Leak entdeckt, für den auch schon die gleiche Person verantwortlich war wie diesmal. Das ging damals um eine andere App, aber das ist der gleiche Betreiber, der betreibt einfach 5 verschiedene, sogar mehr Apps unter ähnlichen Namen, die im Grunde alle das Gleiche machen, aber so ein bisschen anders heißen und eine bisschen andere Zielgruppe gerichtet sind. Und Motherboard hat damals halt auch einerseits den Hersteller selbst versucht zu kontaktieren und gleichzeitig, als der dann nicht reagiert hat, sich dann an den Webhost gewendet, dass der Anbieter, der die Daten hostet, und ihn gewarnt und gesagt, hey, das ist hier Missbrauch, ihr müsst das offline nehmen. Der Webhost hat damals auch erstmal nichts gemacht, aber als sie den Artikel veröffentlicht haben, auch dabei den Namen der App extra nicht genannt haben, um eben die Daten nicht zu verraten, daraufhin hat der Host dann doch reagiert. Und wir sind dann eben auch, haben das Gleiche gemacht, im Grunde haben halt einerseits dem Anbieter versucht zu schreiben, da zirkulieren diverse E-Mail-Adressen von dem im Netz, der macht auch eigentlich keinen besonders großen Hehl daraus oder versucht sich jetzt nicht besonders elaboriert zu verstecken oder so. Also wir haben dann mehrere Kontaktadressen von dem geschrieben, natürlich keine Antwort, und parallel aber an den Webhost geschrieben und dort eine formale Meldung gemacht, für dass es eben missbräuchlicher Einsatz von ihrer Dienstleistung ist. Und die haben dann, ja, es hat schon ein bisschen gedauert, ich weiß nicht, wie lange waren es dann, eine Woche? So ein paar Tage waren es auf jeden Fall, bis sie reagiert haben. Aber sie haben dann reagiert und haben daraufhin die gesamte Seite von dieser App offline genommen in Konsequenz. Mhm. Und danach konnten wir dann den Beitrag veröffentlichen.
Jetzt ist ja das Löschen erstmal das eine. Du hast schon gesagt, der Hersteller irgendwie versteckt sich nicht. Heißt das, man kann denn jetzt für diese Sicherheitslücken oder nicht mal Sicherheitslücken, sondern für diesen laxen Umgang mit Daten irgendwie belangen am Ende?
Ja, das ist eins der ganz großen Probleme im Zusammenhang mit diesen Apps. Also ein Problem ist ja, Also das, was wir jetzt haben, sind ja irgendwie schwere Datenschutzverstöße. Ja. Das wäre irgendwie sagen in Europa und in Deutschland Verstoß gegen DSGVO. Das Problem ist, ich habe da mit mehreren Landesdatenschutzbehörden auch zu gesprochen, für die früheren Recherchen auch schon. Die sagen alle, die DSGVO kennt keine Herstellerhaftung. Also das heißt, belangen könnte man die Personen, die so eine Stalkerware einsetzen, um jemand anderen ohne dessen Zustimmung und Wissen auszuspionieren. Das ist in Deutschland eine Straftat. Man kann aber nicht die Firma oder die Personen belangen, die diese Software zur Verfügung stellt, weil das sogenannte Dual-Use-Produkte sind. Also die bewerben die Apps auf ihren Webseiten auch schlauerweise, weil sie das natürlich wissen, in der Regel nicht so plump als hier, damit kannst du deinen Freund oder deine Freundin ausspionieren, sondern in der Regel als, das ist ein Tool, um deine Mitarbeiterinnen zu überwachen oder eigene Kinder zu monitoren. Also so nach dem Motto, wenn du deine Kinder liebst, dann willst du für ihre Sicherheit sorgen und wir helfen dir, das zu tun, installier dir diese App. Und dadurch ist auch der Verkauf dieser Apps im Internet nicht per se illegal. Und das macht es sehr schwierig, da jetzt irgendwie gegen vorzugehen. Das Problem ist auch, der Hersteller sitzt selber nicht in der EU. Also die Firma, die in diesem Fall für den Verstoß verantwortlich war, die Firma ist auf eine Firma, die mit Sitz in Kalifornien registriert ist, also in den USA. Und niemand weiß, wo der Verantwortliche selbst eigentlich lebt. Also es ist nicht so einfach. Und auch da ist es sehr schwer. Die ganzen Datenschützer sagen einem, die Chancen, wenn so jemand im Ausland ist, sind eher schlecht und noch schlechter, wenn das Land, in dem die Person sitzt, selber keine eigenen Datenschutzbehörden im Grunde hat. Aber das Problem ist ja auch im Grunde, ich finde fast auch diese Verlagerung auf Datenschutz zu gehen, ist ein bisschen problematisch. Man könnte jetzt sagen, okay, pragmatisch, wenn das eine Möglichkeit ist, dann dafür zu sorgen, dass die Leute offline gehen, kann man auch über DSGVO-Verstöße gehen. Aber im Grunde, finde ich, müsste man eigentlich einen Weg finden, um den Verkauf von diesen Apps zu unterbinden, weil klar ist, es gibt auch diverse Studien zu, das ist nur vordergründig ein Tool für die Monitoring von Kindern. Und im Grunde ist denen völlig bewusst, dass der allergrößte Teil ihres internationalen Kundinnenkreises die App dazu nutzt, um Gewalt in einer Partnerschaft auszuüben, also Spionage, Leute gegen ihr Wissen abzuhören.
Mir fallen auch keine sinnvollen anderen Zwecke ein, also Kinder überwachen oder sowas, was zur Hölle. Das ist schon einfach eine komische Art von Technik, einfach, die du nicht einsetzen willst, glaube ich.
Ja, wir hatten auch für den Artikel auch noch mit Leuten von Mobil Sicher gesprochen, die wiederum verschiedene Apps für dieses Kindermonitoring auch gescreent haben, selber auch in der Regel davon abraten, überhaupt solche Apps einzusetzen für Kinder. Aber ich glaube, der Fall zeigt halt auch, warum selbst wenn es da draußen Eltern geben sollte, die das aus welchen Gründen auch immer für eine gute Idee halten, die Aktivitäten ihrer Kinder auf dem Telefon mit so einer App zu überwachen, dass eine sehr, sehr schlechte Idee wäre, so eine App einzusetzen, weil man ja sieht, wie wenig den Anbietern selbst am Datenschutz dieser sehr, sehr persönlichen Daten, die darüber auch ausgeleitet werden, gelegen ist. Und die Apps funktionieren immer so, dass das Telefon die Daten auf den Server des Anbieters ausleitet und von dort aus in einem Browserfenster dem Überwacher, der Überwacherin zur Verfügung stellt. Das heißt, du hast immer diese Daten am Ende in den Händen des Anbieters und bist im Grunde dessen Willkür ausgeliefert und dessen Schlampigkeit, was die Sicherheit der Daten angeht.
Du hast ja schon gesagt, dass dieser Mensch, der jetzt hinter dieser App, die jetzt dieses Mal dafür gesorgt hat, dass die Daten im Internet standen, dass der auch noch andere Apps, eigentlich so ziemlich die gleichen Apps anbietet. Woran liegt denn das, dass er jetzt nicht nur quasi eine App vermarktet, sondern dass da ständig neue auftauchen?
Ich glaube, das hat ein bisschen was mit diesem Whack-a-Mole-Verfahren zu tun, das auch wir jetzt gerade betreiben. Also dass er quasi, das hat was mit Diversifikation des Portfolios wäre ja, wenn er verschiedene Sachen anbieten würde. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen Risikostreuen. Also selbst wenn dann eine seiner Apps dicht gemacht wird oder was wir eben für eine andere Recherche auch schon recherchiert haben, was ja auch ein großes eine Schwäche ist, die Zahlung wird über Kreditkarte oder PayPal abgewickelt. Und wir, aber auch andere Redaktionen, die zum Thema recherchieren, haben jetzt halt immer wieder auch bei PayPal Hinweise darauf abgegeben, dass es sich hier eben um einen missbräuchlichen Dienstleister handelt. Und daraufhin wird dann das PayPal-Account zugemacht. Das heißt, man muss auch wirklich gucken, der hat ziemlich hohe Einnahmen aus jeder dieser Apps. Man kann das ungefähr extrapolieren, weil man weiß, was die Apps monatlich kosten. Also das ist so eigentlich so ab $25 pro Monat bekommt man schon einen ganz guten Service. Wenn man noch irgendwelche Zusatzsachen haben will, dann geht das irgendwie bis vielleicht $40, $50 hoch. Aber das sind halt irgendwie so zwischen $25, $50 im Monat. Und man weiß ja aus den Leaks der vergangenen Jahre, wie viele zahlende Nutzerinnen diese Apps haben. Also es ist schon eine echt amtliche Summe, die da monatlich reinkommt. Und wenn dann aber eine App, so wie jetzt zum Beispiel, wegfällt, dann hat er im Zweifelsfall halt noch die drei anderen, die weiterlaufen. Und ich glaube, so kann ich mir das am ehesten erklären, dass es was damit zu tun hat. Und teilweise ist es auch eine etwas verschiedene Ansprache, an wen sich die Apps richten. Also eine war zum Beispiel wirklich ganz plump als, das ist irgendwie zur Partnerüberwachung und wenn du eifersüchtig bist, dann ist das hier das Tool für dich. Da war dann sogar ein Foto auf der Seite, wo eine Frau mit Blutergüssen im Gesicht irgendwie so grob festgehalten wird am Handgelenk. Also es war so die plumpste Werbung in diese Richtung. Und die anderen versuchen halt so sehr viel, in der Regel professioneller, so ein bisschen shinier aufzutreten und erwähnen eben diesen Kontext Partnerüberwachung gar nicht. So.
Weiß man, wie viele Leute davon jetzt zum Beispiel in Deutschland betroffen sind oder wo diese Apps vor allem eingesetzt werden? Gibt es da irgendwelche Zahlen zu?
Das ist sehr schwierig. Also ich war im Zuge der Recherchen auch immer wieder im Kontakt mit verschiedenen Beratungsstellen zum Thema. Also das sind jetzt, muss man sagen, nicht explizit Beratungsstellen für digitale Spionage, sondern Beratungsstellen für häusliche Gewalt, Gewalt in der Partnerschaft oder eben Stalking, die sich aber in der letzten Zeit vermehrt mit diesen Fällen auch beschäftigen, einfach weil sie so häufig auftreten. Aber das Problem ist, es ist super schwer, das zu rekonstruieren, wie viele Leute überhaupt betroffen sind, weil in der Regel die Betroffenen gar nicht merken, dass die App auf ihrem Telefon ist. Also es ist super schwer, das überhaupt festzustellen. Der gleiche Sicherheitsforscher, mit der uns jetzt den Leak auch gemeldet hat, hat auch einen Test gemacht zu Antivirenprogrammen und festgestellt, dass die führenden Antivirenprogramme wirklich einen Großteil der Apps immer noch nicht erkennen. Also die arbeiten da dran, die haben das Problem wohl auch schon erkannt, aber im Moment funktionieren sie noch nicht so gut. Das heißt, mit einem gängigen Android-Antivirenprogramm kommt man da nicht so wahnsinnig weit. Und selbst wenn man jetzt eine ganz starke Vermutung hat, dass es so ist, ja, weil zum Beispiel der Partner irgendwelche Dinge weiß, die er gar nicht wissen kann, dann würde man ja vielleicht sogar, würde ein Betroffener zur Polizei gehen. Problem, Polizei hat ja, wie wir wissen, durchaus die technischen Möglichkeiten, Handyforensik zu machen. Die könnten das machen, machen sie aber nicht in solchen Fällen. Die sagen, in Fällen von sagen Verdacht auf so Partnerschaftsgewalt machen die das einfach nicht. Das heißt, die Betroffenen könnten dann höchstens Anzeige erstatten, aber wissen dann immer noch nicht, ob ihr Telefon jetzt wirklich betroffen ist oder nicht. Und die Beratungsstellen selbst sind auch nicht gut genug ausgestattet. Also es gibt ganz wenige, hier in Berlin gibt es das Frieda-Frauen-Zentrum, das explizit eine Cyber-Stalking-Beratung auch anbietet. Dort gibt es jemanden, die sich das Telefon anschauen kann, aber auch die machen keine technische Forensik in dem Sinne. Das heißt, super schwer für die Betroffenen überhaupt Sicherheit darüber zu gewinnen, ob diese App auf ihrem Telefon drauf ist oder nicht. Im Grunde könnte man nur sicher sagen, wie viele Leute jetzt für eine bestimmte App betroffen sind, wenn man eben auf diese Leaks guckt. Da gab es jetzt für diese App, über die wir jetzt sprechen, keinen solchen großen Leak, wo man sehen könnte, wie viele Nutzerinnen es in Deutschland gegeben hat. Es gibt aber andere vergleichbare Apps und da sieht man, dass im Grunde auch ja, Tausende von deutschen Telefonnummern und Nutzerinnenadressen auch dabei sind. Also ich würde mal davon ausgehen, dass es auch hier recht verbreitet ist. Aber das Problem ist, man kann sehr schwer sichere Aussagen darüber treffen.
Das heißt, man ist als potenziell Betroffener schon relativ aufgeschmissen am Ende, um rauszufinden, dass das wirklich passiert.
Ja, also man kann und sollte in jedem Fall, also wenn ihr vermutet, dass ihr betroffen seid, wendet euch an eine der Beratungsstellen bei euch in der Nähe und die können euch weiterhelfen, wenn sie selbst eben nicht diese Cyberberatung oder eben Beratung für technologische Sachen machen können, zumindest indem sie euch dann vielleicht an die Adresse verweisen, die das kann. Es gibt auf der Seite des Dachverbandes der Frauenberatungsstellen, BFF, eine Sonderseite, wo es ganz gute Informationen dazu gibt. Jetzt nicht nur zum Thema Stalkerware, sondern auch alle möglichen anderen Formen von digitaler Gewalt. Also da kann zum Beispiel auch sein, dass tatsächlich irgendein Account gehackt worden ist oder so. Es ist halt in der Regel auch schwer zu sagen, geht es jetzt um gehackten Account, dass zum Beispiel jemand einfach Zugriff auf die E-Mails oder Instagram, Facebook, was auch immer hat, oder ist da jetzt tatsächlich eine Spionage-App auf dem Handy. Aber da auf der Seite des BFF findet man gute Informationen dazu und hat zumindest schon mal auch eine Information, was die Rechtslage angeht und was man überhaupt auch für so Erste-Hilfe-Maßnahmen ergreifen kann, um sich zu schützen in der Situation. Weil in der Regel der Tipp, naja, dann benutzt doch das Handy nicht, ist und benutzt auch Social Media nicht mehr und geh nicht online, ist sehr, sehr schwierig umzusetzen. Das ist im Grunde ja eine Aufforderung, sich komplett aus der gesellschaftlichen Teilhabe auch zurückzuziehen. Es kann als absolute Notmaßnahme vielleicht ganz am Anfang sinnvoll sein, aber das ist ja keine dauerhafte Lösung. Insofern gibt es da ganz gute Tipps, wie man Umgang finden kann. Ja, dann sprechen wir noch über eine weitere Recherche, die wir diesen Monat gemacht haben, beziehungsweise eine Veröffentlichung eines Dokumentes. Und zwar ging es da um ein Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags. Anna, willst du mal erzählen, was da überhaupt drin stand und warum ihr euch entschieden habt, dass das veröffentlicht werden sollte?
Genau, da ging es darum, was der sogenannte Hackback für Auswirkungen hätte. Das heißt, Hackback heißt erstmal übersetzt einfach zurückhacken und das ist eine Maßnahme, die öfter von Sicherheitspolitikern, vor allem von konservativen Sicherheitspolitikern gefordert wird und die in den letzten Jahren auch immer wieder reflexartig gefordert wird. Das heißt, da gab es zum Beispiel den Bundestagshack und dann haben Politiker gefordert, okay, wir müssen jetzt zurückhacken, um die Daten auf den feindlichen Servern zu löschen. Oder sogar, als es im Januar diesen Fall gab, wo die Daten vieler Prominenter und Politiker veröffentlicht wurden, war dann eben auch eine Forderung so, ja, wir brauchen jetzt den Hackback, um dagegen was tun zu können, obwohl man gar nicht so richtig weiß, wie das eigentlich dagegen helfen kann. Und wir wissen, dass das Innenministerium seit ungefähr einem Jahr an einem Gesetzespaket zu diesem Hackback arbeitet und dass immer wieder Kritik kommt, vor allem aus der Zivilgesellschaft und von Experten, die sagen, das ist sinnlos, gefährlich und verfassungswidrig. Und jetzt kommt eben auch ein Gutachten der Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages zu einem eigentlich fast dem gleichen Ergebnis, nämlich dass Hackbacks eigentlich der falsche Weg sind, diese sogenannte offensive Verteidigung, sondern eben echte Verteidigung die beste Verteidigung ist. Was daran ganz interessant ist, ist eben, dass dieses Gutachten nicht, sage ich mal, von den üblichen verdächtigen zivilgesellschaftlichen Experten kommt, sondern von einem Oberstleutnant der Bundeswehr. Das heißt, jemandem aus einer Behörde, die selber zum Teil stark dafür lobbyiert, dass sie Hackback-Fähigkeiten bekommt und wo auch immer wieder zum Beispiel Verteidigungsministerin, also die ehemalige Verteidigungsministerin von der Leyen gesagt hat, dass man das braucht und da auch erste Schritte übernommen hat.
Du hast gerade gesagt, dass eben im Grunde nicht Hackback als Verteidigung die beste Verteidigung wäre, sondern echte Verteidigung. Was wäre denn echte Verteidigung in so einem Zusammenhang?
Eine echte Verteidigung wäre generell die Sicherheit von IT-Infrastruktur zu erhöhen und das auch zu fördern. Aber wir haben hier eben ein Problem, dass, sage ich mal, die deutsche IT-Sicherheitspolitik schon eine ganze Weile sehr widersprüchlich ist. Das heißt, auf der einen Seite wird gesagt, wir wollen was dafür tun, dass zum Beispiel Verschlüsselung sicherer wird und auch zugänglicher für auch, sage ich mal, eher ja, nicht Profi-Nutzer und dann eben die Systeme sollen abgehärtet werden und auf der anderen Seite fordert man das genaue Gegenteil, nämlich zum Beispiel Zugriff für Polizei und Geheimdienste auf verschlüsselte Kommunikation zu bekommen und man kann eben nicht beides gleichzeitig haben, auch wenn das eben von den Sicherheitspolitikern und anderen Stellen immer wieder dementiert wird, die sagen, wir brauchen Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung und da haben wir so diesen widersprüchlichen Kurs. Und auch in dem Entwurf für das neue IT-Sicherheitsgesetz Da ist es ähnlich. Zum einen soll eben das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, besser ausgestattet werden. Und es gibt auch ein paar sehr, sehr sinnvolle Maßnahmen, wo Produkte zertifiziert werden, wo Produkte besser geprüft werden sollen. Aber auf der anderen Seite geht es eben auch in die Richtung Offensivfähigkeiten und wie man das so gerne framet, weil der Begriff Hackback von den Politikern nicht so gerne verwendet wird, aktive Cyberabwehr.
Was wäre denn ein Beispiel für so eine aktive Cyberabwehr? Also wie kann man sich das überhaupt vorstellen? Was schwebt denen davor und was sagt das Gutachten dazu, dann, warum das sinnvoll oder nicht sinnvoll wäre?
Na, was in Deutschland zum Beispiel schon gefordert wurde, wie ich gesagt hatte, war bei einem, sag ich mal, Cyberangriff, wie man immer so schön sagt, die Daten auf den feindlichen Servern zu löschen. Das wäre eine Form von Hackback, das heißt, man verschafft sich selbst Zugriff auf die Systeme des Gegners und manipuliert und löscht dort. Ganz reale Sachen, die schon passiert sind, weil zum Beispiel die USA immer wieder selber auf Gegenangriffe setzen, ist, dass Internetrouter in Syrien infiltriert werden sollten von den Geheimdiensten. Das ist ein bisschen schief gegangen, weil dann plötzlich irgendwie das ganze Internet kurz weg war, was man eigentlich nicht so wollte. Oder auch immer wieder diese Abschreckungspolitik von wegen, wir haben uns jetzt in das Stromnetz von Russland eingepflanzt und sind dann eben in der Lage, das auch zu übernehmen, wenn ihr weiter Scheiße baut. So, das heißt, man hat dann einmal den Versuch, dadurch eine Abschreckung zu schaffen. Und das ist ziemlich gefährlich, weil man sagt ja, okay, das ist vielleicht so eine Analogie zum Kalten Krieg, das sagt auch das Gutachten, wo es eben eine militärische Abschreckung gab mit sowohl konventionellen Waffen als auch Atombomben. Und man kann aber diese ganzen Hacking-Geschichten und dieses ganze Hackback damit nicht einfach gleichsetzen. Das heißt, wir haben eben beim Hackback die Situation, wir können ja die Cyber-TM-Waffen nicht einfach auffahren und der ganzen Welt präsentieren, um die abzuschrecken, sondern wenn jemand weiß, wie die funktionieren und was eben die Fähigkeiten der eigenen Behörden sind, dann können die sich auch dagegen schützen. Das heißt, ich kann nicht einfach den Panzer nehmen, auf der Straße rumfahren und mein Hackback-Programm nehmen und auf der Straße rumfahren. Das ist nicht vergleichbar. Und man sieht auch immer wieder, dass gerade bei den USA, die ja auf diese Abschreckungspolitik setzen, das überhaupt nicht funktioniert, weil die USA werden trotzdem immer wieder angegriffen, obwohl sie selber aktiv in andere IT-Systeme eingreifen. Und deshalb ist das eigentlich ein ziemlicher Quatsch.
Ist das ein Beispiel, dass das Gutachten dann auch so explizit bringt, zu sagen, hier haben wir doch schon ein Beispiel dafür, dass jemand das einsetzt und offensichtlich funktioniert es nicht zur Abschreckung. Warum sollten wir das jetzt auch machen?
Ja, das Gutachten sagt, dass eben die USA regelmäßig mit ihrer Cyberabschreckung scheitern. Das steht da ganz klar drin. Und dann sagt es eben auch noch, was ganz bemerkenswert ist, finde ich, dass wenn schon die USA scheitern, die ja massenweise Mittel in ihre Geheimdienste pumpen, dass dann ein Erfolg Deutschlands eher unwahrscheinlich ist. Und damit haben sie ziemlich recht, würde ich sagen, weil die deutschen Behörden sind jetzt nicht in, sage ich mal, NSA-Manier ausgestattet. Und ein anderer Punkt, den sie auch bringen, ist, dass Deutschland sich damit auch ziemlich unglaubwürdig machen würde. Das heißt, dass es irgendwie von einem Kurs abrücken würde, dass zum Beispiel die Sicherheit nur gemeinsam erreicht werden kann und dass man Systeme nur gemeinsam sicher machen kann, weil eben auch für solche Hackbacks ja Sicherheitslücken ausgenutzt werden müssen. Das heißt, ich nutze vielleicht eine Hintertür in einem iranischen Server aus, um mir darauf Zugriff zu verschaffen. Aber immer wenn ich eine Hintertür nutze, dann steht die natürlich auch für andere offen. Und vielleicht hat man so eine Hintertür selbst und dann gerät man in einen krassen Interessenskonflikt. Zu der einen schließt man die jetzt und gibt auch den Herstellern Bescheid, damit die für alle Personen, egal welche Motivation die haben mögen, schließt. Oder lässt man sie offen, um sie selber auszunutzen, riskiert aber dann auch, dass die zum Beispiel von gewöhnlichen Kriminellen gefunden wird oder dass einem selber mal der Werkzeugkasten abhanden kommt, was ja in den USA mit den Shadowbrokern bei der NSA schon passiert ist. Und dann hatte man eben ein Riesenproblem, weil dann eben WannaCry, diese riesige Ransomware-Welle kam, die eben genau das ausgenutzt hat und massiven Schaden angerichtet hat, sowohl wirtschaftlich als auch zivil, und hat dann eben so einen Bumerang-Effekt, dass diese ganzen, so nennt es das Gutachten, wartungsaufwendigen Einmalwirkmittel mit hohem Proliferationsrisiko plötzlich auf einen selbst zurückschlagen.
Also einmal ein Wirkmittel deswegen, weil im Gegensatz zu irgendeiner anderen Waffe, die man jetzt einfach einsetzen könnte, jede dieser Sicherheitslücken im Grunde nur einmal ausgebeutet werden könnte und danach verbrannt ist, weil der Gegner, die gegnerische Partei, wer auch immer da irgendwie angegriffen wurde, dann sie kennt und dann schließen wird.
Ja? Genau, wenn ich weiß, okay, es gibt jetzt irgendeine Lücke in meinem Windows-Server, den ich laufen habe, weil ich irgendeinen Port nicht geschlossen habe, okay, dann mache ich den Port zu und dann hat sich die Sache erledigt. Das heißt, ich kann das jetzt nicht beliebig oft einsetzen und oft ist es eben auch so, dass wenn ich einen Code einsetze, um dem Gegner zu schaden, dass ich dem diesen Code dann quasi freihaus mitliefere. Das heißt, der kriegt den dann auch und dann muss ich mich ja selber darum kümmern, dass das so schnell wie möglich nicht mehr ausnutzbar ist.
Und das alles fasst das Gutachten auch so kritisch, wie du das jetzt gerade wiedergegeben hast, mehr oder weniger zusammen.
Ja, das Gutachten bezieht sich auch eben ganz viel auf Experten, die sich dazu schon geäußert haben. Und eigentlich findet man in diesem Gutachten überhaupt keine positiven Punkte, die dafür sprechen würden, dass man sowas tun sollte.
Das heißt, es gibt jetzt zivilgesellschaftliche Akteure, die dagegen sprechen und dieses Gutachten. Und ich nehme aber trotzdem an, dass das Bundesinnenministerium die Strategie zum Hackback weiter verfolgt. Wissen wir da was?
Wir wissen, dass da was kommen soll. Wir wissen nicht so richtig, wann das kommt. Ich glaube, ursprünglich war mal angekündigt, dass das im Herbst passieren soll. Also müsste eigentlich bald mal was passieren. Aber man hat eben noch eine ganze andere Latte Probleme, die damit verbunden sind. Wir wissen auch, dass gerade so eine Art Schwachstellenmanagement entwickelt wird, wo man eben versucht, mal eine Regel zu finden, wie man mit gefundenen Schwachstellen umgeht. Das heißt, wann die wem wie gemeldet werden müssen und eben auch, wie man, sage ich mal, mit Problemen umgeht, wenn man so eine Doppelinteressen hat, die sich vielleicht widerstreben und was man da genau für Schritte unternehmen muss. Aber dazu ist tatsächlich auch noch nichts öffentlich großartig, außer dass es diese Planungen gibt und da müssen wir noch ein bisschen abwarten, bis wir davon, glaube ich, ein bisschen mehr mitbekommen.
Wie wird so ein Gutachten denn überhaupt so geboren? Also wie kam es zu diesem Gutachten? Wer hat es in Auftrag gegeben oder wie kam es dazu?
Na, Abgeordnete im Bundestag können solche Gutachten in Auftrag geben zu ganz unterschiedlichen Themen. Das heißt, meistens kommen die dann eben von Abgeordneten, die sich generell mit dem Thema beschäftigen. Und die gibt es zu allen möglichen Themen. Die gibt es zum Beispiel auch zu Craft Beer und irgendwie Mikrobrauereien. Da kann man sich dann auch irgendwie durchlesen, was das alles für rechtliche Grundlagen und ja Implikationen hat oder zum Beispiel auch zu Überwachungsmaßnahmen wie Funkzellen abfragen. Dann werden dann eben Wissenschaftler oder Experten beauftragt, mal zu gucken, wie sieht das in Deutschland aus, wie sieht das in anderen Ländern aus und ist das vielleicht verfassungswidrig. Das gab es zu dem Mietendeckel, glaube ich, auch. Und das gibt es wirklich zu allem Möglichen. Das ist einfach ein Instrument, sich externe Expertise ranzuholen und sich ein Thema mal darstellen zu lassen.
Und das ist aber ja dann eigentlich was quasi finanziert von Steuergeldern erstellt wird, wird aber nicht per se öffentlich gemacht dann. Oder wie funktioniert das?
Na, tatsächlich eigentlich schon, nämlich seit einer Aktion von Frag den Staat, die dann mal angefragt haben, was gibt's überhaupt für Gutachten der wissenschaftlichen Dienste? Dann haben sie eine Liste bekommen und dann haben sie eine ganz lustige Aktion hinbekommen, wo sie alle diese Gutachten haben abfragen lassen. Das heißt, man konnte relativ leicht durch einen einfachen Klick, hat man sich so ein paar Gutachten ausgesucht und hat die dann angefragt, sozusagen als Massenaktion und dann haben dann die verantwortlichen Stellen gesagt, so okay, wir kapitulieren, wir veröffentlichen die einfach von selber. Und dieses Gutachten war aber tatsächlich noch nicht veröffentlicht, war zu dem Zeitpunkt noch eingestuft und wir dachten, es muss auf jeden Fall an die Öffentlichkeit, bevor eben weitere Pläne und weitere Tatsachen geschaffen werden.
Ja, und deswegen die Entscheidung, dann bei uns auch das zu veröffentlichen.
Genau.
Ja, was ist sonst passiert im vergangenen Monat? Wir hatten zwischenzeitlich unsere Netzpolitik-Konferenz, die auch gleichzeitig unsere Geburtstagsfeier war. Wenn ihr nicht dabei sein konntet oder auch wenn ihr dabei sein konntet, aber vielleicht irgendwelche parallelen Tracks nicht gucken konntet, die Videos der Vorträge und Panels stehen jetzt inzwischen auch online, könnt ihr bei uns auf der Seite euch anschauen. Und ansonsten, ja, vielleicht noch die Möglichkeit nutzen, Christopher noch vorzustellen, der jetzt über die nächsten Wochen bei uns in der Redaktion mitarbeiten wird. Genau. Sag kurz, wer du bist, was du machst und vor allem, wie du bei Netzpolitik gelandet bist.
Genau, Christopher Harmich bin ich. Ich studiere, wenn ich nicht bis Ende des Jahres ein Praktikum bei Netzpolitik mache, in Frankfurt Politikwissenschaft, mache meinen Master da. Und ja, wie bin ich hier gelandet? Ich lese schon sehr, sehr, sehr lange bei Netzpolitik immer mit, mal mehr, mal weniger. Und interessiere mich einfach schon sehr lange für digitale Systeme und auch Machtausübung darüber, Algorithmen und halt auch die Fragen von Bürgerrechten und Bürgerrechten eben auch explizit im Internet. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ich bewerbe mich mal auf so ein Praktikum und jetzt sitze ich hier. Also hat dann gut funktioniert.
Ja, sehr gut. Mhm. Du hast ja schon gesagt, welche Themen dich jetzt besonders interessieren. Hast du bestimmte Recherchen, die du gerne machen würdest oder bestimmte Themen, um die du dich gerne besonders kümmern würdest in der nächsten Zeit?
Ja, aber da ist jetzt leider noch nichts geboren in den letzten paar Tagen, was ich irgendwie was spruchreif genug wäre, um das jetzt im Podcast zu sagen.
Ja, man muss auch fairerweise sagen, du bist ja quasi auch gerade erst zur Tür reingekommen.
Ja, also genau. Also man darf vielleicht gespannt sein, aber ich kann noch nicht, keine Ahnung, mal gucken.
Wie würde Konstanze sagen, erst gackern, wenn man das Ei gelegt hat. Okay, aber dann freuen wir uns drauf, in einer der nächsten Ausgaben von Off the Record dann vielleicht auch über deine Beiträge und Recherchen zu sprechen.
Ich hoffe.
Dann euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr diesen Podcast auf irgendeiner Plattform hört, wo ihr ihn bewerten könnt, dann gebt uns gerne eine gute Bewertung. Das erhöht die Sichtbarkeit und hilft uns, mehr Leute mit dem Podcast zu erreichen. Grundsätzlich, wenn ihr unsere Arbeit gut findet, freuen wir uns, wenn ihr uns mit einer Spende unterstützt. Netzpolitik ist fast ausschließlich spendenfinanziert. Das heißt, mithilfe der Spenden können wir die Recherchen, die wir machen, überhaupt machen. Und wir danken euch für alle, die uns ohnehin schon unterstützen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind in 2 Wochen wieder da mit einem Podcast. Wissen wir schon, zu welchem Thema? Ich glaube gerade noch nicht. Aber es wird einen geben, auf jeden Fall, das wissen wir. Freuen uns sehr, wenn ihr dann wieder zuhört. Bis dann, tschüss.
Tschüss.